SWR 1, der Sonntagmorgen mit Magdalena Knöller.
Endlich wieder zu Hause. Das hat sich vielleicht die Glocke gedacht, die jetzt wieder da hängt, wo sie hingehört. In den Stiftskirchenturm in Neustadt an der Weinstraße. Da geht's nicht um irgendeine Glocke, sondern die Sturmglocke. SWR1-Reporter Heiko Wirz war dabei auf ihrem Weg nach Hause.
So klingt sie, die Bronzeglocke, als sie angeschlagen wird. Noch auf dem Neustadter Kopfsteinpflaster stehend, aber schon in eine Vorrichtung montiert. Und so hat das dann geklungen, als die Sturmglocke mit einem riesigen Kran nach oben transportiert wurde, Richtung Himmel. Ein im wahrsten Sinne des Wortes erhebender Moment für Oliver Beckmann, Pfarrer der Stiftskirchengemeinde.
Es berührt mich einfach, weil mit dieser Bronzeglocke die älteste Glocke ist, mit fast 160 Jahren.
Die anderen Leute zur Begrüßung, oder wie?
Die Leute jetzt zur Begrüßung, die freuen sich jetzt auch, dass sie jetzt komplett werden. Und das soll auch ein Zeichen sein.
Ein Zeichen der Hoffnung. Bis zum Jahr 1926 diente die kleine Sturmglocke als Alarminstrument, wenn es in Neustadt brannte. Wegen des Telefons verlor sie dann immer mehr an Bedeutung. In den 80er Jahren wurde sie dann abmontiert und bei der Feuerwehr aufgehängt. Jetzt haben engagierte Bürgerinnen und Bürger dafür gesorgt, dass die Glocke wieder an ihren alten Einsatzort zurückkommt. Viele Schaulustige zückten ihre Handys für ein Erinnerungsfoto.
Ich bin ja von 1940 geboren und habe das Ganze mitgekriegt. Da war sie noch oben. Aber jetzt bin ich froh, dass sie wieder da ist.
Warum?
Ja, weil die dahin gehört, ganz einfach. Was soll die jetzt bei der Feuerwehr rumliegen?
Ja, ich freue mich auch, dass sie wieder oben ist. Nicht? Also ein historisches Stück ist wieder dahin gekommen, wo es hin soll.
Auch der Neustadter Oberbürgermeister Marc Weigel freut sich. Bei Kirchenführungen inklusive Besichtigung der alten Türmerwohnung soll die kleine Glocke die Herzen der Besucher künftig erobern. Im Sturm sozusagen. Denn die Besucher dürfen sie sogar per Hand läuten, verspricht der Stadtchef.
Das wird bestimmt eine Attraktion sein. Und auch die Utensilien, die für den Brandschutz zuständig waren, diese historische Lampe, das Sprachrohr, die Flagge, das wird jetzt alles oben auch ausgestellt. Da gibt es also wirklich was zu sehen über die Geschichte des Zivilschutzes auch in der Stadt und wird mit Sicherheit viele erfreuen, die die Kirche besuchen.
Na, da ist sie ja pünktlich zum Unwetter vergangene Woche zurückgekehrt, die alte Sturmglocke von Neustadt an der Weinstraße. Vielleicht haben Sie das auch schon mal erlebt, dass Sie Wörter, die Ihnen total bekannt sind, in einer anderen Schriftart gesehen haben. Ich finde es zum Beispiel jedes Mal witzig, wenn ich sehe, wie Coca-Cola auf Arabisch geschrieben wird. In Heidelberg geht es seit wenigen Tagen um andere Schriftarten, aber auch um noch viel mehr. Bei den jüdischen muslimischen Kulturtagen. Henry Barchet.
Ziel der jüdisch-muslimischen Kulturtage ist, eine Plattform für das gesellschaftliche Miteinander von Angehörigen der beiden Religionen zu schaffen. Dabei sollen nicht die aktuellen Konflikte im Nahen Osten im Vordergrund stehen, so die Projektleiterin Baisa Aslan.
Der Nahostkonflikt existiert und es ist auch ein sehr großes Thema, aber es gibt auch andere Themen, die uns hier in Deutschland beschäftigen. Wir beschäftigen uns mit allen Themen, die innerhalb der jüdischen und muslimischen Community irgendwie relevant sind, mit denen wir uns beschäftigen, in der Musik, in der Kunst, in der Kultur, in der Literatur. Wir schauen auch auf Überschneidungen, die wir da haben.
Geplant sind kostenfreie Konzerte, Lesungen und Workshops. Die jüdisch-muslimischen Kulturtage werden auch optisch in Heidelberg präsent sein. Die israelische Künstlerin Ella Ponizowski-Bergelson wird Hausfassaden und Plakatwände mit hebräischen, arabischen, deutschen und englischen Gedichten bemalen.
Hier stehe ich, so heißt die neue Ausstellung in Worms über, na klar, Martin Luther. Aber auch andere bekannte Widerstandskämpfer kommen dort zu Wort. Das hat Jürgen Wolf bei seinem Rundgang durch die Ausstellung entdeckt.
Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. So oder so ähnlich soll sich Martin Luther 1521 in Worms vor Kaiser Karl V. geäußert haben. Von Worms aus verbreitet sich Luthers Widerruf in ganz Europa und er hallt bis heute nach, sagt der Kurator der Ausstellung Olaf Mückein.
Es ist eine der wichtigsten Zäsuren, die mit Martin Luther selbst in Verbindung stehen und weit darüber hinaus für eben die Entwicklung nicht nur innerhalb jetzt der Kirche, sondern weit darüber hinaus, was Individualität, Subjektivität angeht und eine Zivilcourage.
5 Jahre lang haben er und seine Mitstreiter gebraucht, bis sie die Wormser-Luther-Ausstellung auf die Beine gestellt hatten. Auch wenn der Kurator sagt,
man kann dem Wirken und dem Phänomen Martin Luther nicht in einer Ausstellung gerecht werden.
Deshalb haben die Macher in Worms sich speziell 2 Punkte herausgenommen: Gewissen und Protest. So lautet auch der Untertitel der Landesausstellung. Mit Bildern, Videos und Artefakten werden Luther und 13 weitere Menschen thematisiert, die ebenfalls protestiert haben. Nelson Mandela zum Beispiel oder Martin Luther King, der von Luther maßgeblich beeinflusst wurde, so Thomas Kaufmann vom wissenschaftlichen Beirat der Ausstellung.
Dieser Baptistenprediger, der ja kein Lutheraner war, hat in Luther eine für ihn wichtige Identifikationsfigur gefunden und er macht eben von dieser Worms-Szene gelegentlich Gebrauch in durchaus prominenter Weise. Und das war jetzt unser Anknüpfungspunkt.
Für ihn und alle anderen Beteiligten war es dann auch ein ganz besonderer Moment, als die Ausstellung im Wormser Andreas-Stift endlich eröffnet wurde. Eigentlich sollte dies bereits im April geschehen. Corona verhinderte das.
Hoher Besuch aus Rom. Das ist selbst in Berlin was Besonderes. Papst Franziskus hat die Woche seinen Staatssekretär nach Berlin geschickt, wegen eines Jubiläums. 100 Jahre diplomatische Beziehung zwischen Deutschland und dem Vatikan. Aber vor Ort ging es noch um viel mehr, wie Sigrid Hoff berichtet, zum Beispiel bei der Bahnhofsmission.
Die Bahnhofsmission am Berliner Ostbahnhof ist die älteste Einrichtung dieser Art in Deutschland. Seit 126 Jahren Anlaufstelle für die Armen und Bedürftigen. Pietro Kardinal Parolin, Staatssekretär von Papst Franziskus, war es sein Anliegen, während seiner Kurzvisite in Berlin auch soziale Projekte zu besuchen. Nach einem Gespräch mit den Mitarbeiterinnen besichtigte der Kardinal bei strömendem Regen das Caritas-Arztmobil, das wohnungslose Menschen medizinisch versorgt, sowie das erste Duschmobil für wohnungslose Frauen in Deutschland, betrieben vom Sozialdienst katholischer Frauen. Die Direktorin des Berliner Caritas-Verbandes, Ulrike Kostka, über den hohen Besuch.
Gerade das Engagement für Obdachlose ist ja auch ein ganz großes Thema von Papst Franziskus. Und da fühlen wir uns eng verbunden. Und das ist natürlich die höchste Auszeichnung, dass er da hier heute zu uns gekommen ist.
Der offizielle Besuch aus Rom, der anlässlich des 100-jährigen Jubiläums stattfand, würdigt das gute bilaterale Verhältnis zwischen der Bundesrepublik und dem Vatikan. Die Bundesregierung strebt eine engere Zusammenarbeit mit dem Heiligen Stuhl an, insbesondere was Fragen der Friedenssicherung und humanitäre Hilfe betrifft. Bei den Gesprächen mit Bundeskanzlerin Merkel und Bundespräsident Steinmeier ging es allerdings auch um Konfliktfelder wie die Debatte über den Umgang mit Missbrauchsfällen. Wohl mit Blick auf jüngste Differenzen zwischen der Deutschen Bischofskonferenz und dem Vatikan beschwor Kardinal Parolin während einer gemeinsamen Messe die Gemeinschaft der katholischen Kirche.
Cari fratelli e sorelle, sono molto lieto di celebrare con voi.
Es ist in der Tat wichtig, sich wieder auf eine Einheit zu besinnen, die nicht von der Zustimmung zu gemeinsamen Visionen und Orientierungen abhängt, sondern von der theologisch-spirituellen Verwurzelung in Gott, dass alle eins sein sollen.
Während seines Besuchs kam der Staatssekretär des Papstes auch mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, dem Limburger Bischof Georg Betzing, zusammen. Man wolle sich über den deutschen Reformprozess Synodaler Weg austauschen, sagte Bischof Betzing vor dem Treffen. Was genau besprochen wurde, darüber gab es keine Verlautbarungen. In dem Vier-Augen-Gespräch waren die Differenzen im Erzbistum Köln sicherlich ein Thema. Und ganz sicher ging es auch um die Vorschläge der Bischofskonferenz zur Missbrauchsaufarbeitung, Bischof Betzing.
Wir haben als deutsche Bischöfe ja Vorschläge gemacht, etwa eine Beschwerdemöglichkeit über bischöfliche Entscheidungen, die es für Gläubige geben muss. Das haben wir nach Rom gegeben und ich hoffe darauf, dass wir dort Verständnis bekommen und das umsetzen können.
Das ist vielleicht manchen gar nicht mehr klar. Bis vor 200 Jahren war die evangelische Kirche in Baden nicht eine, sondern 2. Es gab die Kirche der Reformierten und die Kirche der Lutheraner. Nach langem Hin und Her wurde dann aus den 2 eine, die Vereinigte Evangelisch-Protestantische Kirche im Großherzogtum Baden. Und dieser Zusammenschluss, der wurde am Freitag groß gefeiert in Karlsruhe in der Stadtkirche. Rebecca Plies war für SWR1 dabei.
Festliche Orgel- und Bläsermusik zum Auftakt eines Feierwochenendes. 200 Jahre evangelische Landeskirche Baden. Eine Erfolgsgeschichte für viele. Grund genug zurück, aber vor allem auch nach vorne zu schauen.
Hey, unsere Kirche hat Geburtstag. Vor 200 Jahren entsteht die Evangelische Landeskirche in Baden. 1821 bilden lutherische und reformierte Gemeinden eine Kirche im Großherzogtum Baden.
Ein Videoclip stimmte die Zuschauer auf das Jubiläum ein. Für den evangelischen Landesbischof Jochen Cornelius Bundschuh gibt es durchaus Parallelen zwischen der Aufbruchsstimmung der Kirche vor 200 Jahren und heute.
Ich denke, die ganze Frage des Miteinanders. Wie kommen wir weiter auf dem Weg der Kirchen miteinander, auf dem Weg der Gemeinden miteinander? Wir brauchen mehr Kooperation, wir brauchen aber auch den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Es war eine Situation, in der viele Gemeinden auch zerstritten waren. Und jetzt erleben wir auch eine Phase von Polarisierung und trotzdem dann in dieser Polarisierung einen Weg gemeinsam nach vorne zu finden. Das war, glaube ich, der eigentlich entscheidende Punkt.
Auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist gekommen, um die Landeskirche zu beglückwünschen und das bisher Erreichte zu würdigen. Für ihn könnte die Union sogar fast noch einen Schritt weitergehen.
Als zeitgenössischer Katholik möchte ich jetzt aus meinem Herzen keine Mördergrube machen. Solch eine unierte Kirche würde ich mir zwischen der evangelischen und der katholischen Kirche wünschen. Aber ich bin halt kein Landesherr mehr, sondern nur Ministerpräsident, kann es also nicht nur mehr wünschen und nicht daran mitwirken. Vielleicht aber auch besser so.
Pünktlich um 18.21 Uhr läuten die Glocken der Karlsruher Stadtkirche, symbolisch für das Gründungsjahr 1821. Auch die evangelische Landeskirche steht vor großen Herausforderungen. Mitgliederschwund, klamme Kassen, aber sie ist immer noch enorm wichtig für die Gesellschaft, so der Landesbischof. Die Aufgaben in der Zukunft bleiben vielfältig.
Wie kommen die Kirchen noch stärker zusammen? Die Kirchen, die evangelischen Kirchen, aber dann eben, denke ich, auch das Gespräch mit der katholischen Kirche, mit den orthodoxen Geschwistern. Also können wir da noch näher aneinander rücken, mehr miteinander tun, in einem Ort vielleicht nur eine Kirche benutzen, auch wenn wir verschiedene Gottesdienste feiern und. Blessed be the name.
Der Festakt war nur der Auftakt zu einer Reihe von Feierlichkeiten. 200 Jahre evangelische Landeskirche Baden. Für die meisten ein Grund, stolz zu sein auf das Erreichte, aber eben auch ein Appell, weiter die Aufgaben und Herausforderungen der aktuellen Zeit intensiv anzugehen.
Wann hat man schon mal die Möglichkeit, mit jemandem zu reden, der jahrelang als Kind in der Kirche sexuell missbraucht wurde? Also ich meine, persönlich zu reden, so von Bildschirm zu Bildschirm. Thomas Kissling hat das mit der katholischen Hochschulgemeinde Trier möglich gemacht. Und SWR1-Reporterin Claudia Barthe durfte für uns mithören.
Thomas Kisslings Fall gehört zu den Härtefällen im Bereich des Bistums Trier. Als Junge wurde er Anfang der 70er Jahre innerhalb von 4 Jahren in einem Kloster regelmäßig vergewaltigt. Der Täter, ein Pater, dem er damals vertraute.
Es geht in der Regel so, wenn ich jetzt bei mir bleiben darf, es wird Vertrauen aufgebaut über viele, viele Jahre. Dann wird über das Vertrauen Einschüchterung benutzt. Wenn es zu der ersten Vergewaltigung gekommen ist oder zum ersten Missbrauch, als sich die Anzeige erstattet hat, war das leider schon in meinem Fall verjährt. Viele andere Kinder haben sich nicht getraut.
Darüber gesprochen hat er lange Zeit mit niemandem. Denn für seine Eltern war es undenkbar, die Autorität eines Pfarrers in Frage zu stellen.
Ich bin in der Zeit aufgewachsen, eben 60er, 70er Jahre, wo die drei Menschen die Macht hatten, Lehrer, Arzt und Priester. Ich habe das meinem Papa erzählt, der hat mir eine runtergehauen und hat gesagt, es kann nicht sein, was nicht sein darf.
Durch mehrere Therapien kann er inzwischen offen über seine Erfahrungen reden, auch in der Öffentlichkeit. In der Gesprächsrunde haben sich mehr als 30 Studentinnen und Studenten aus verschiedenen katholischen Hochschulgemeinden nach Trier zugeschaltet.
Der Max hat ja seinen Rücktritt angeboten und das wurde abgelehnt. Was sagen Sie denn dazu?
Der Rücktritt ist vielerorts und auch meiner persönlichen Meinung nach ein tolles Scheinmanöver, denn so schnell.
In diesem Online-Gespräch wird deutlich, das Vertrauen in die Kirchenoberin hat Thomas Kiesling schon lange verloren. Den meisten der deutschen Bischöfe misstraut er. Er selbst engagiert sich im Verein Missbit für Missbrauchsopfer und Betroffene im Bistum Trier. Die Initiative sammelt beispielsweise Akten, um Vorfälle dokumentieren zu können oder bietet Opfern die Möglichkeit, sich auszutauschen.
Allein bei uns in Trier kenne ich so viele Menschen, die nicht arbeiten gehen konnten, die psychisch so leiden, die
die Kraft nicht hatten, das ihrer Familie zu sagen, die in irgendwelchen Heimen sind, die eine Lebensunlust hatten, Zeit ihres Lebens. Das ist mit Geld gar nicht gut zu tun.
Mit der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle im Bistum Trier ist er unzufrieden. Sie verläuft ihm zu schleppend.
In vielen anderen Bistümern sind die schon viel, viel weiter. In Trier ist tatsächlich erst letzte Woche der Beirat gegründet worden. Und da fehlen mir die Worte.
Aber immerhin, drei Fälle, die der Verein Missbit bearbeitet hat, werden inzwischen offiziell vom Bistum Trier untersucht. Thomas Kiesling ist sich sicher, dass sich dabei auch die Bischöfe Ackermann, Betzing und Marx die Frage gefallen lassen werden müssen, wie viel sie gewusst haben. Für die meisten Teilnehmer der Online-Gesprächsrunde ist das Thema Missbrauch nicht neu. Aber es ist für viele das erste Mal, dass sie die Gelegenheit haben, mit einem Missbrauchsopfer direkt ins Gespräch kommen zu können. Wie beispielsweise für Nicola aus der katholischen Hochschulgemeinde in Köln.
Gerade weil man so viel drüber spricht, habe ich manchmal das Gefühl, es geht verloren, um was es eigentlich geht. Und das hat, finde ich, Thomas uns nochmal sehr deutlich gemacht.
Der Messerangriff von Würzburg ist jetzt über eine Woche her und noch immer ist unklar, ob hinter der Tat ein islamistisches Motiv steckt. Was machen solche Nachrichten mit uns? Darüber habe ich vor der Sendung mit Borwin Bandelow gesprochen. Er ist Angstforscher und Psychiater. Ist er als Angstforscher eigentlich immun gegen Angst?
Es ist natürlich auch so, dass ich auch große Sorgen habe, dass das wieder passieren könnte. Es ist ja in einer belebten Innenstadt in Würzburg passiert, dieser tragische Überfall. Und sowas kann natürlich überall passieren. Auf der anderen Seite weiß ich eben, dass so tragisch das Ganze ist, solche Ereignisse Gott sei Dank selten sind. Es gibt viele andere Gefahren, die auf uns lauern. Es ist natürlich furchtbar, was da passiert ist. Aber wir müssen jetzt nicht in die Innenstädte gehen und immer damit rechnen, dass immer wieder solche Mordanschläge passieren.
Sie haben gerade das Wort Sorge anstelle von Angst verwendet. Gibt es da für Sie einen Unterschied?
Ja, ein Angstforscher würde das unterscheiden. Angst ist das, was ich dann in dem Moment habe, wo jemand mit einem Messer auf mich zuläuft. Das ist Enge in der Brust, also diese körperlichen Symptome, die man hat, Herzrasen, Zittern, Schwitzen, Schwindel. Das hat man in dem Moment, wo man wirklich in Gefahr ist. Aber wenn man sowas natürlich nur in der Zeitung liest, dann nenne ich das eben nicht Angst, sondern eher Sorge. Das heißt also, wir haben ein komisches Gefühl im Magen, wenn wir sowas lesen und wir machen uns Gedanken. Aber wir haben nicht diese körperlichen Ausdrucksformen der Angst wie Herzrasen und so weiter.
Was haben Sie denn in den Stunden und Tagen nach der Tat in der Gesellschaft beobachtet in Deutschland? Erleben Sie da die öffentliche Reaktion auf Würzburg anders oder weniger ängstlich als bei ähnlichen Attacken zuvor?
Leider hat sich ja das wiederholt. Das ist ja nicht die erste Messeattacke. Und gleich werden Rufe laut, dass das natürlich dann alle Moslems dann unter Generalverdacht gestellt werden. Dabei muss man diesen Fall natürlich auch wieder als Einzelfall sehen und da differenzieren. Bisher ist er noch nicht klar, ob der Täter nicht doch vielleicht unter einer schizophrenen Psychose oder einer anderen Psychose gelitten hat. Denn so eine Schizophrenie, die setzt ja völlig das Gehirn aus, das Denken. Und er ist jetzt, wenn das so ist, dass der Täter unter sowas litt, dann hat er vielleicht Wahnvorstellungen gehabt, dass irgendwelche Frauen auf der Straße ihm was Böses wollen und er sie umbringen muss. Das wissen wir alles nicht. Deswegen kann man jetzt noch nicht abschließend diesen Fall einordnen unter die anderen Menschen, die solche islamistischen Anschläge machen und das dann von langer Hand planen, auch wenn der Täter Allahu Akbar gerufen hat.
Genau so sagen es ja Zeugen.
Soweit ich gehört habe, war ja auch dann ein Muslim dabei, der sozusagen auch diesen Täter versucht hat zu stellen. Also man darf die nicht einfach alle in einen Topf werfen. Es ist immer so, unser Gehirn hat ja zwei Anteile, das Angstgehirn und das Vernunftgehirn. Das Angstgehirn kann nicht sehr gut differenziert denken. Das gibt sich lieber mit einfachen Erklärungen zufrieden als das Vernunftgehirn, was eben dann auch abwägen kann und differenziell denken kann.
Was meinen Sie oder liege ich richtig in der Annahme, dass dieses Bild, also das Bild des Geflüchteten, in dem Fall ein Iraner, der sich gegen den Somalier gestellt hat, weniger in Erinnerung bleiben wird als der bewaffnete Somalier?
Ja, das ist in der Tat offenbar so. Also es ist nicht das erste Mal, dass es zu einem Anschlag in der Öffentlichkeit kam. Und weil es dann oft in einer Gegend passiert, wo eben auch sehr viele ausländische Mitbürger unterwegs waren, dass es dann oft die ausländischen Mitbürger waren, die dann versucht haben, eben diesen Attentäter festzuhalten oder abzuwehren. Und trotzdem sieht man die meistens danach nicht mehr in den Schlagzeilen. Das gerät dann leicht in Vergessenheit.
Was kann man denn dagegen tun, gegen diese Form der Reaktion auf Angst, auf Ängste?
Das ist immer eine Frage der persönlichen Zivilcourage, ob die Menschen dann auch wirklich mal auch innehalten und denken, ja, was habe ich jetzt mir gerade für Vorurteile gebildet oder muss ich das nicht überdenken, muss ich nicht mal abwägen, denken, sein Vernunftgehirn besser arbeiten zu lassen und das Angstgehirn in die Schranken zu weisen.
Sagt Borwin Bandelow, Angstforscher und Professor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Göttingen. Auf der politischen Ebene geht die Diskussion derweil weiter um die Konsequenzen, die aus dem Messeangriff von Würzburg gezogen werden sollen. Mehr Integrationshelfer, mehr Abschiebungen, mehr Psychotherapien für Geflüchtete. Die Zeitungen heute sind voll damit. Nachhaltig, das ist ja so ein Wort, das viele nicht mehr hören können. Andere können davon gar nicht genug kriegen. Nachhaltiges Essen, nachhaltiges Bauen, nachhaltiges Reisen. Und mehr ist auch die Rede von nachhaltigem Finanzieren. Pascal Lechler aus der SWR Wirtschaftsredaktion erklärt uns, was es heißt, nachhaltig Geld anzulegen.
Ein Anleger, der Geld nachhaltig investieren will, muss sich zunächst dieselben Fragen stellen wie ein konventioneller Anleger. Wie schnell will ich wieder über mein Vermögen verfügen können? Welche Rendite erwarte ich? Und wie viel Risiko bin ich bereit, dafür einzugehen? Und dann kommt zusätzlich die Frage, was will ich mit meinem Geld erreichen? Das Angebot nämlich an nachhaltigen Finanzprodukten ist inzwischen groß und ziemlich unübersichtlich geworden. Problem auch, der Begriff nachhaltige Geldanlage ist nicht geschützt. Jeder Anbieter kann etwas anderes damit meinen. Es gibt auch keine Mindeststandards. Produktinformationen sind oft unverständlich und wenig transparent. Die richtige Anlage zu finden ist also nicht ganz leicht. YouTuber Saidi vom Geldratgeber Finanztipp. Er hat selbst jahrelang als Finanzberater gearbeitet.
Das ist alles nicht so ganz klar geregelt natürlich. Ob jetzt etwas nachhaltig ist oder nicht, wird üblicherweise an den sogenannten ESG-Kriterien festgemacht. Das heißt, berücksichtigt E, Environmental, also Umweltkriterien, S, Social, soziale Kriterien, wie zum Beispiel, dass keine Kinderarbeit stattfindet und dann auch G, Governance, dass zum Beispiel Korruption möglichst nicht stattfindet.
Der nachhaltige Anleger kann unterschiedliche Strategien wählen. Er kann beispielsweise bestimmen, in welche Branchen oder Unternehmen sein Geld nicht fließen soll. Sehr häufig wird die Atomwirtschaft ausgeschlossen oder auch die Waffen- oder Tabakindustrie. Eine andere Strategie ist, gezielt in nachhaltig wirtschaftende Unternehmen und Branchen zu investieren, beispielsweise in erneuerbare Energien. Doch ganz unproblematisch ist das auch nicht, denn das Investment in Windräder oder Staudämme kann auch ökologisch negative Folgen haben. Und vor allem, was ist mit dem Risiko, wenn ich nur auf eine Karte setze?
Je eingeschränkter ich investiere, im Extremfall eben auch nur in ein einziges Unternehmen, dann besteht eine sehr hohe Gefahr, dass halt hier ich auch mein Geld komplett verlieren kann. Dagegen, wenn ich sehr breit gestreut investiere, was wir empfehlen, dann habe ich natürlich auch Unternehmen und Geldanlagen drin, wo ich sage, naja, das ist jetzt mal so ein Kompromiss, wo halt die Nachhaltigkeit nicht so ausgeprägt ist, was dann halt eher ein Mehr an Nachhaltigkeit ist, aber natürlich kein absolutes Kriterium.
Der Anleger muss sich auf jeden Fall mit der nachhaltigen Anlage genauer beschäftigen als mit einer herkömmlichen Anlage. Aber am Ende kann sich ein nachhaltiges Investment auch sehr lohnen, nicht nur ideell, sagt YouTuber Saidi von Finanztipp.
Es gibt ja viele Bereiche im Bereich der Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien ist da nur ein Bereich, die in den letzten Jahren sich sehr stark gelohnt haben. Aber das muss eben auch nicht immer so sein. Man sieht das am Beispiel von deutschen Solarfirmen, die vielleicht vor 10 oder 15 Jahren auch mal sehr schlecht gelaufen sind, beziehungsweise auch mal bankrott gegangen sind.
Die EU arbeitet zurzeit an einem Label. Das soll es Anlegern leichter machen, nachhaltig zu investieren. Es wird aber wohl noch einige Zeit dauern, bis ein solches staatliches Siegel zur Verfügung steht.
Wohin gebe ich eigentlich mein Geld, wenn ich es aufs Konto einzahle oder in Fonds oder Aktien anlege? Was passiert damit? Viele machen sich darüber keinen Kopf. Andere achten da sehr genau drauf. Karin Bassler zum Beispiel. Sie befasst sich seit über 20 Jahren mit nachhaltigen Investments für die evangelische Kirche. Wie kam es dazu, dass sie sich als Pfarrerin für Finanzen interessiert? Das gibt's ja nicht so oft.
Ja, das ist in der Tat relativ selten und hat bei mir schon früh angefangen. Und zwar bin ich in einem Lehrerhaushalt aufgewachsen. Da gab es wenig Eindrücke aus der Wirtschaft, aus Finanzmarkt. Und ich habe dann ein Praktikum gemacht, ein halbes Jahr bei IBM am Band. Und das hat mich also so beeindruckt, welche Themen diskutiert werden mit den Kollegen, dass ich mir gesagt habe, also wenn ich Pfarrerin werden will, dann muss ich mit den Menschen reden können über das, was sie eben auch im Bereich Wirtschaft und Berufsleben beschäftigt. Dann habe ich angefangen, erst Volkswirtschaft zu studieren und dann aber den Abschluss als Diplomkauffrau zu machen.
Wenn wir jetzt über Nachhaltigkeit sprechen, dann höre ich schon ehrlich gesagt die Stimmen von denjenigen, die sagen, also man kann es auch übertreiben mit der Nachhaltigkeit. Sie, Frau Bassler, sagen, nein, das ist nicht übertrieben, auch beim Geld auf nachhaltiges Anlegen zu achten. Warum?
Es ist im Grunde genommen mit dem Geld auch nicht anders als beim Einkaufen im Supermarkt. Da haben wir eine Verantwortung zu schauen, wie werden die Produkte hergestellt, die wir kaufen, und eben beim Geld, wie wird es angelegt bei den Banken, denen wir es zur Verfügung stellen. Diese Verantwortung, die können wir zwar ausblenden, aber letztendlich können wir uns davon nicht freikaufen, sondern denke ich, in unserer vernetzten und globalen Welt haben wir da eben diese Verpflichtung, uns darum zu kümmern und genauer hinzuschauen.
Was heißt denn für die evangelische Kirche nachhaltige Finanzierung?
Man macht sich selten klar, dass die Kirchen, also zusammen mit Diakonie und Caritas, der zweitgrößte Arbeitgeber nach der öffentlichen Hand in Deutschland sind. Entsprechend viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir auch. Und entsprechend groß sind eben auch diese Pensionsverpflichtungen da an der Stelle. Und dafür müssen eben Rücklagen gebildet werden. Und diese Gelder werden unter anderem auch am Finanzmarkt angelegt, eben schon seit mehreren Jahrzehnten. Und da war dann ziemlich schnell klar, also die Verantwortung der Kirche endet nicht mit der Frage, wofür geben wir das Geld aus, sondern eben auch, wie legen wir dieses Geld an. Und deswegen haben wir angefangen, 2011 einen Leitfaden rauszugeben, in dem verschiedene Kriterien für solche kirchliche Geldanlage aufgelistet werden. Also Ausschlusskriterien, wo darf das Geld auf keinen Fall angelegt werden, Positivkriterien, was sind die Sektorenbereiche, in die das Geld bevorzugt fließen sollte. Aber es gibt eben auch noch weitere Instrumente, die dann zum Einsatz kommen, wenn das Geld bereits angelegt ist. Wenn ich Aktien kaufe, dann bin ich Miteigentümerin eines Unternehmens und letztendlich bin ich dann auch verantwortlich dafür, was das Unternehmen macht. Und da kann ich mich dann als Eigentümerin, als Aktionärin dann auch mit dem Unternehmen über seine eigene Geschäftspolitik unterhalten und zum Beispiel Missstände dann zur Sprache bringen, die ich aus kirchlicher Sicht jetzt abgeschafft sehen will, im Umweltbereich, im Menschenrechtsbereich, ganz konkret bei Staudammprojekten oder Entwaldung, da dann darauf hinzuweisen, hier, also wir hätten das gerne an der Stelle anders, machen Sie uns doch Vorschläge dafür, wie Sie diese Missstände abschaffen.
Lassen Sie uns mal nochmal über die Ausschlusskriterien sprechen. Nochmal ganz konkret, wo ist der Stopp für die evangelische Kirche?
Bei den Unternehmen sind es zum einen Rüstungsgüter, auch Rüstungsgüter im Sinne des Kriegswaffenkontrollgesetzes, Spirituosen, Tabakwaren, kontroverse Formen des Glücksspiels, aber auch verunglimpfende und erniedrigende Darstellung von Personen, gentechnisch verändertes Saatgut und jetzt eben neuerdings, also im Zusammenhang mit der Klimadebatte, auch Unternehmen, die Kohle oder Öl aus Ölsand und Ölschiefer fördern. Aber wir gucken dann auch hin, also was Unternehmen, die jetzt nicht in diese Sektoren fallen, wenn da bekannt wird, dass Menschenrechte systematisch verletzt werden, dass Menschen von ihrem Land vertrieben werden, dass es menschenunwürdige Arbeitsbedingungen gibt, Kinderarbeit, aber eben auch Ausschluss von Gewerkschaften, also Arbeitsrechte verletzt werden. Wenn es solche Kontroversen gibt und die Unternehmen reagieren darauf nicht adäquat und auch wenn es um ihre Lieferkette geht, dann ist es für uns auch ein Ausschlussgrund.
Sagt Karin Bassler vom Arbeitskreis kirchlicher Investoren. Sie sind bei SWR1 Sonntagmorgen. Wir haben es gerade gehört, wie die evangelische Kirche als Investor gegenüber Unternehmen auftritt, um ihr Geld nachhaltiger anzulegen. Jetzt sind wir aber nicht Kirche und haben auch keinen Arbeitskreis zu Hause, der sich das ganze Jahr über mit nachhaltigen Geldanlagen beschäftigen kann. Deshalb die Frage an Karin Bassler, wie kann ich denn erkennen, ob mein Geld nachhaltiges Wirtschaften unterstützt? Also gibt es da ein Siegel wie beim Müsli oder beim Kaffee?
Tatsächlich gibt es das. Es gibt ein Forum nachhaltige Geldanlagen. Und das vergibt seit einigen Jahren für Publikumsfonds, die eben auch offen sind, für jeden und jede entsprechende Prüfsiegel. Also da kann man zum Beispiel schon mal nachschauen, hat der Fonds, den mir mein Bankberater empfiehlt, hat der dieses FNG-Siegel. Aber es gibt natürlich noch sehr viel mehr Produkte, die jetzt da sich noch nicht prüfen und siegeln lassen. Und da bleibt mir die Mühe nicht erspart, mich dann wirklich selber mit der Materie zu befassen. Also wirklich den Fondsprospekt anzugucken, zu schauen, steht da was drin zum Thema Ausschlusskriterien? Welche Ausschlusskriterien kommen da vor? Entspricht es meinen Vorstellungen? Und will ich dieses Produkt dann kaufen? Also diesen Abgleich zwischen meinen eigenen Wertvorstellungen und den Vorstellungen von Nachhaltigkeit, die eben in diesem Produkt dann zum Ausdruck kommen, der bleibt mir im Grunde nicht erspart.
Also das heißt, es gibt nicht irgendwo eine Plattform oder eine Seite, wo ich zuverlässige Informationen darüber finde, ob jetzt das Geld bei dieser Bank nachhaltig angelegt wird oder nicht.
Also es gibt nicht die eine Plattform, aber es gibt natürlich also Finanztest, das ist eine Unterorganisation von Stiftung Warentest, da kann man nachschauen. Da gibt es eine ganze Reihe von NGOs und also Nichtregierungsorganisationen. Man muss sich das tatsächlich auch zusammensuchen.
Was habe ich denn davon, wenn ich nachhaltig investiere? Also klar, ein reines Gewissen, aber muss ich dafür auch in Kauf nehmen, dass ich weniger Gewinn erziele?
Das hat man lange gedacht, dass dann entsprechend die Renditen kleiner sind. Es gibt ganz, ganz viele Studien, die belegen, dass also diese nachhaltige Auswahl bei Wertpapieren, dass die Rendite nicht automatisch schmälern. Das hängt unter anderem damit zusammen, weil das Risiko verkleinert wird. Also wenn ich Nachhaltigkeitsaspekte, Umwelt, soziale Aspekte, die ja auch Risiken sind von der Geldanlage. Wenn ich die mit ins Kalkül ziehe, ist das auch wieder ein materieller Vorteil bei den Finanzprodukten. Das heißt also, wenn ich jetzt eine längerfristige Rendite anstrebe, also auf Jahrzehnte Geld anlege, dann machen sich solche Aspekte wie diese Risikominderung an der Stelle eben dann auch in der Rendite bemerkbar.
Frau Bassler, was beobachten Sie in der Gesellschaft? Also steigt da das Bewusstsein für nachhaltige Finanzierung? Sie sind ja jetzt schon seit über 20 Jahren damit befasst. Oder ist da noch viel Luft nach oben?
Beides. Tatsächlich ist ein stetiger Anstieg da zu beobachten. Es waren lang nur die sogenannten institutionellen Anleger, also eben die großen Organisationen, die sich aus den genannten Risikogründen, also vor allem um dieses Thema Nachhaltigkeit gekümmert haben. Aber es ist jetzt auch im Zusammenhang mit Corona zu beobachten, dass das Interesse bei Privatanlegern ganz arg steigt. Das ist also nicht nur Corona zu verdanken. Ich denke, es ist auch grundsätzlich eine neue Generation, die jetzt da auch Verantwortung übernimmt und die jetzt da genauer hinschaut und die eben nicht nur ein gutes Gewissen haben will, sondern die auch tatsächlich sagt, meine Geldanlage ist auch ein Hebel, mit dem ich was bewirken kann, mit dem ich tatsächlich, sagen wir mal, eben ein Unternehmen zu einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise bewegen kann. Und es sind die jungen Leute, es sind oft auch die Frauen, die zunehmend sowas nachfragen und sagen, das kann doch nicht sein, dass Geldanlage nur ein neutrales Gebiet ist, sondern da kann man doch auch genauer hinschauen, genauso wie sonst beim Konsum. Und jetzt eben durch Corona, dass viele sich auch nochmal gefragt haben, ja, was sind denn eigentlich meine Werte, die ich in meinen täglichen Entscheidungen auch umgesetzt sehen will. Und da gehören eben die Geldanlagen auch dazu.
Karin Bassler war das. Sie hat an einem Impulspapier der Evangelischen Kirche mitgeschrieben, das diese Woche erschienen ist, für eine sozial-ökologische Veränderung der Finanzwirtschaft. Wenn Sie das Interview nochmal nachhören wollen mit Karin Bassler, das gibt's online auf swr1.de/sonntagmorgen. Ah, so ein Kaffee am Morgen tut einfach gut. Warum dann nicht auch anderen einen Kaffee anbieten, vielleicht noch mit einem kleinen Kaffeeklatsch? So oder so ähnlich haben es sich vielleicht diejenigen gedacht, die in Kehl vor kurzem die Kaffeekanne eröffnet haben, eine Einrichtung für Wohnungslose. Meine Kollegin Christine Feenstra hat da mal morgens vorbeigeschaut.
Das Blubbern der Kaffeemaschine gehört zum festen Soundtrack in der neuen Kehler Einrichtung mit Namen Kaffeekanne. Die Maschine läuft und läuft, denn jeden Morgen begrüßt Sozialarbeiterin Ute Feibicke-Vogt all ihre Gäste mit einem Kaffee frei Haus.
Guten Morgen. Im Moment sind es hauptsächlich Menschen, die immer draußen schlafen. Es kommen aber ältere Damen, die gerne Unterhaltung haben möchten und auch gerne was zu essen haben möchten, die auch gerne Lebensmittel manchmal mitnehmen.
Sehr schön, freue ich mich.
Im Aufenthaltsraum stehen bunte Stühle und Tische. An einem sitzt eine ältere Dame und nippt an ihrem Getränk. Sie lebe in einer Obdachlosenunterkunft, erzählt sie.
Also ich bin jetzt das erste Mal hier. Ich habe gedacht, ich schaue mir mal alles an, lass
mich überraschen. So, danke
schön. Für Menschen wie Sie gab es in Kehl bisher keine gute Anlaufstelle. Tagsüber kamen viele von ihnen in die Bahnhofsmission, sagt Gabriele Gröger, Leiterin der diakonischen Dienststelle in Kehl.
Es ist so, dass die Bahnhofsmission nur einen sehr kleinen Aufenthaltsraum hatte, wo maximal so 10 Leute sitzen konnten. Und so im Laufe der Zeit wurde es so, dass eigentlich immer mehr Leute gekommen sind, die nicht nur auf der Durchreise waren. Es war so, dass wir in der Bahnhofsmission keine Duschen hatten, keine Toiletten hatten. Von daher haben wir gemerkt, irgendwo stoßen wir da an Grenzen.
In der neuen Einrichtung, die im Gemeindehaus der katholischen Gemeinde St. Johannes Nepomuk untergebracht ist, gibt es nun endlich Duschen und Toiletten. Sie sind inzwischen mit der wichtigste Teil des Angebots, sagt Sozialarbeiterin Ute Feibicke-Vogt.
Also hauptsächlich die Obdachlosen, die auf der Straße sind, die kommen halt vormittags eben zum Duschen hierher auch und Kleiderwechsel und lassen auch ihre Wäsche hier waschen. Und dann natürlich auch Menschen, die zwar eine Wohnung haben, aber vielleicht keine Dusche oder Badewanne in ihrem Badezimmer haben, die kommen auch hierher zum Duschen.
Die Kaffeekanne versteht sich nicht als reine Wohnungslosenhilfe. Sie soll allen offen stehen, die am gesellschaftlichen Leben kaum oder nur teilweise teilnehmen können, weil ihnen das Geld fehlt. Gabriele Gröger.
Wir wollen schauen, dass die Leute an einigen Tagen morgens zum Frühstück kommen können. Dann natürlich ein warmes Mittagessen. Wir haben hier einen Chor, wo sie sich dran beteiligen können. Also viele Freizeitangebote, die vielleicht auch von der Stadt Kehl schon genutzt werden, dass wir sie dort mit unterbringen können. Aber vielleicht auch eigene Sachen hier machen, dass wir sagen, kleine Beschäftigungsprojekte.
Kehls Oberbürgermeister Toni Vetrano ist froh, dass es endlich geklappt hat mit der Einrichtung.
Der Ortenaukreis hat eine solche Stelle bereits in Offenburg und in Laa finanziert. Und letztendlich ging es auch darum, in welcher Form es auch noch Kofinanziers gibt. Und da haben wir uns dafür ausgesprochen. Und wir haben aber auch das Glück, dass wir jetzt in den ersten 5 Jahren von der Aktion Mensch unterstützt werden. Das ist natürlich auch eine gute Starthilfe, um so ein Projekt auf den Weg zu bringen.
Alle seien willkommen, so der Oberbürgermeister.
Die Mission ist zu Ende. Das Lager der Bundeswehr in Afghanistan geräumt. Die gute Nachricht, die Soldatinnen und Soldaten sind wieder zu Hause in Deutschland. Die schlechte Nachricht, jetzt rücken die Taliban vor. Entsprechend groß sind die Ängste bei den Menschen vor Ort, vor allem bei denjenigen, die für die Bundeswehr gearbeitet haben. Silke Dietrich aus Masar-e-Sharif.
Wir haben Ihre Mission möglich gemacht. Lassen Sie uns nicht allein. Das steht auf einem Plakat vor dem Camp Mamal. Kurz bevor der letzte Flieger der Bundeswehr das Feldlager verlassen hat, haben hier tagelang rund 50 Männer in kleinen Zelten ausgeharrt, um doch noch Hilfe von der Bundeswehr zu bekommen.
When the international country leave Afghanistan, you know the Taliban also.
Jetzt, wo die internationalen Truppen das Land verlassen, sind die Taliban sehr stark geworden, sagt Dawood Azizi. Es gibt viel zu viele verschiedene Gruppen im Land, die nun gegeneinander kämpfen werden. Es wird wieder zum Bürgerkrieg kommen, wie vor vielen Jahren. Und damals gingen auch die Taliban als Sieger hervor.
I think we're going back to that time, yes.
14 Jahre habe er für die Bundeswehr gearbeitet, sagt Dawood Azizi. Er trägt ein kariertes Tuch um den Kopf, 40 Grad im Schatten, grauer Staub, graue Steine und düster blickende Männer. Sie alle haben zusammen in der Truppenküche gearbeitet. Azizi war ihr Aufseher. Wie auf Kommando holen sie ihre Arbeitsverträge raus, zeigen Fotos, auf denen sie mit deutschen Soldatinnen oder Soldaten zu sehen sind. Die Drohbriefe der Taliban haben die Männer in Klarsichtfolien gepackt und hüten sie wie einen bösen Schatz. Sie sollen als Beweis für die Bundesregierung dienen, dass sie in Gefahr sind. Die meisten hier haben für Subunternehmen gearbeitet, weil die Bundeswehr verschiedene Dienste ausgelagert hatte. Die Taliban aber würden keine Unterschiede machen zwischen Menschen, die direkt bei der Bundeswehr angestellt waren, und solchen, die über eine Fremdfirma tätig waren, sagt Abdullah Fayyaz. Letztes Jahr haben die Taliban meinen Onkel und meine 3 Cousins getötet. Mehr als 10 Jahre hat er mit seinen Kollegen dafür gesorgt, dass die deutschen Soldaten Tag und Nacht Strom im Camp hatten.
Everybody knows me.
Ich kann nicht mehr in mein Dorf zurück, sagt er. Alle wissen, dass ich für die Deutschen gearbeitet habe.
Everybody knows me. I work with the Germans.
Die meisten Menschen in Masar-e-Sharif machen sich große Sorgen. Die Taliban haben sich bis 5 Kilometer vor die Stadtgrenze herangekämpft. So nah waren sie noch nie. Auch in der Provinz Kunduz nehmen die Kämpfe rund um die Provinzhauptstadt zu. Der Norden von Afghanistan, für den die Deutschen jahrelang zuständig waren, droht gerade jetzt zum Abzug in Chaos zu versinken. Viele Menschen wollen die Region verlassen. Fast 500 Visa-Anträge allerdings seien von Ortskräften aufgenommen worden, sagt das deutsche Verteidigungsministerium. Dazu kommen noch ihre Familien. Weitere Übersetzer können sich nun Hoffnung machen, weil die Bundesregierung die Regel gekippt hat, dass die Ortskräfte in den letzten beiden Jahren für die Bundeswehr gearbeitet hatten müssen. Viele, die zuvor im Dienst der Bundeswehr gearbeitet haben, können nun auch Anträge stellen. Für die Angestellten der Subunternehmen sieht es eher schlecht aus.
We are not a human.
Sind wir denn keine Menschen, fragt der Elektriker Fayaz. Seine Kollegen würden ausfliegen, sogar für mehr als 20.000 Liter Wein und Bier sei in den Fliegern der Bundeswehr Platz gewesen.
If the Taliban comes in here,
wenn die Taliban einen von uns töten, wer wird dann verantwortlich sein?
Who would be responsible for this?
Das sei die Frage, so Abdullah Fayaz, die die Deutschen ihrer Regierung stellen sollten.
Deutsche Soldatinnen und Soldaten sind wieder zurück aus Afghanistan. Endlich wieder zu Hause. Afghaner, die als Koch oder Dolmetscher für die Bundeswehr gearbeitet haben, können nicht wieder nach Hause zu ihren Familien. Sie würden sie damit in Lebensgefahr bringen. Die Taliban haben sie im Visier. Was tut Deutschland für sie? Genug? Marc Kleber kommentiert.
Wir dürfen diese Menschen nicht schutzlos zurücklassen. Das hat Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer selbst gesagt. Sie sprach sogar von einer tiefen Verpflichtung. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Die Bundesregierung schaut weg. Richtig ist zwar, dass nach einem Kompromiss ein paar hundert Ortskräfte mehr mit ihren engsten Familienmitgliedern nach Deutschland kommen können als ursprünglich geplant, aber das reicht nicht aus. Schon deshalb, weil es tatsächlich jede Menge Hürden gibt. Nur ein paar Beispiele. Um eine Chance zu haben, nach Deutschland zu kommen, muss eine Ortskraft nachweisen, dass sie individuell gefährdet ist. Wie denn bitte? Soll jeder Dolmetscher etwa eine schriftliche Bestätigung der Taliban einreichen, dass er auf einer Todesliste steht? Nächster Punkt. Viele Ortskräfte haben nur über Subunternehmer für die Bundeswehr gearbeitet und damit leider keinen Anspruch auf Schutz in Deutschland. Die Taliban werden da weniger Unterschiede machen. Wird die Gefährdung dann tatsächlich anerkannt, muss man erst einmal Visa beantragen. Aber wo? Die Fahrt durch Afghanistan ist für Ortskräfte lebensgefährlich. Und wenn man dann endlich alles beisammen hat, muss man als afghanische Ortskraft für seine Familie und sich die Flugtickets selbst bezahlen. Viele werden sich das gar nicht leisten können. Es geht nur um wenige tausend Menschen. Sie haben Deutschland gedient. Es gäbe Wege, sie besser zu schützen. Ein erster Schritt wäre, bei allen unbürokratisch eine Gefährdung anzunehmen, statt Hindernisse aufzubauen. Die Verteidigungsministerin hat recht. Wir haben eine moralische Verpflichtung, diesen Menschen zu helfen. Doch solange die Bundeswehr lieber über 20.000 Liter Bier ausfliegt als Menschen in Not, finde ich, das ist moralisches Versagen. Oder in einem Wort, schäbig.
Die Meinung von Marc Kleber aus der SWR-Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft. Wenn Sie den Kommentar nochmal nachhören oder teilen wollen, Sie finden ihn bei der heutigen Sendung auf swr1.de/sonntagmorgen. Es ist doch irgendwie erstaunlich, dass eine WG von Homosexuellen im höheren Alter noch etwas Besonderes ist. Noch dazu in Paris. Korrespondentin Stefanie Markert hat die Herren in der ersten schwulen Senioren-WG besucht, im Pariser Norden.
Hochzeitsgeschäfte und arabische Imbisse prägen die Ecke unweit des Pariser Nordbahnhofs. Hier im Innenhof eines Hauses rote Ziegelwände, schnörkelige Balkongitter und Menschen mit Masken in Regenbogenfarben. Einer von ihnen trägt leger ein blaues Tuch um den Hals.
Ich bin Luc, 76 Jahre alt. Ich bin in Südfrankreich auf dem Land in Rente gegangen, war aber oft in Paris. Mit zunehmendem Alter habe ich nach einer Lösung zum Leben gesucht.
Und sie in der homosexuellen WG gefunden. Mit drei anderen wohnt er nun zusammen. Luc führt die Besucher eine repräsentative Treppe hinauf. Er zeigt die großzügige 170 Quadratmeter Wohnung, in der jeder einen Raum für sich hat. Dazu ein Salon mit gemütlichen Sofas und im Speiseraum ein Regal mit Baked Beans Konserven, Büchern und einem braunen Teddy.
Ich habe mir Altersheime angeguckt, aber das ist nicht nichts für mich. Da kann ich meine Homosexualität nicht leben. Wir bezahlen auch nur 453 Euro Miete plus Betriebskosten, denn wir sind Pioniere dieser Entwicklung.
Die DATO leitet den Freiwilligenverein Basiliade, der die WG sozial und medizinisch betreut und einst im Zuge des Kampfes gegen AIDS gegründet worden ist.
Wir wollen für insgesamt 15 Personen nach dieser zwei weitere WGs eröffnen, darunter eine für lesbische Seniorinnen. Viele von ihnen altern sehr isoliert. Es ist, als ob sie sich mit ihrer Identität wieder in einen Schrank verkriechen. Wir wollen nicht, dass Menschen, die ihr ganzes Leben dafür gekämpft haben, sie selbst zu sein, sich dies in der letzten Lebensphase wieder stillschweigend versagen. Bislang ist das ein Tabu.
Dabei leben in Frankreich rund 1 Million LGBT-Senioren und Seniorinnen. Ihr soziales Netz ist durchlässiger. 65% von ihnen leben allein, 90% haben keine Kinder. Die Selbstmordrate liegt bis zu 7-mal höher als bei Heterosexuellen im Alter. Die Fakten kann Francis Carrier, Chef des Vereins Grey Pride, nur bestätigen.
Gerade als Angehörige einer Minderheit verliert man im Alter an einem kollektiven Ort seine Identität. Die LGBT-Gemeinde ist in Altersheimen unsichtbar. Deshalb hat unser Verein begonnen, Mitarbeiter der Pflegeheime zu schulen. Ab September wollen wir zuerst in Paris, dann in ganz Frankreich ein Label Grey Pride Bienvenue, also LGBT Willkommen, an die Einrichtung vergeben. Das ist alles ganz neu.
Ideengeber waren etwa deutsche Projekte wie der Lebensort Vielfalt in Berlin, weiß auch Luc, der in der Küche auf eine schwarze Tafel zeigt.
Da steht drauf, wann wir uns zum Reden versammeln, wer wem noch was schuldet. Oder auch das Datum des Festivals Chérie Chérie, für das wir uns interessieren.
Die WG hat sich Regeln erarbeitet. Partner, Liebhaber oder Sexfriends, wie es der ehemalige Englischlehrer Luc formuliert, dürfen zu Besuch kommen. 1945 geboren, lebte er mit Frau und Kindern, bis er den Mut zum Coming-out hatte, erzählt Luc beim Abwaschen.
Hier fühle ich mich sicher. Hier habe ich meinen inneren Frieden gefunden. Diese LGBT-Senioren-WG ist genau das Richtige für mich.
Der Bikini, der feiert morgen Geburtstag, seinen 75. Und der Bikini ist heute also quasi eine alte Dame. Damals, 1946, war ein Skandal. Da sieht man ja den Bauchnabel. Über den berühmtesten Zweiteiler der Welt, die alte Dame namens Bikini, meine Kollegin Rosa Omeniaka Prado.
Es war ihr Itzi-Bitzi, Dini-Wini, Honolulu, Strand-Bikini. Er war schick und er war so modern.
Die 20-jährige Alena kann sich ein Leben ohne Bikini überhaupt nicht vorstellen.
Bei mir war es ein Selbstverständnis, dass man einfach ein Bikini trägt. Und ich finde es interessant, wie sehr sich das Blatt sozusagen gewendet hat in so einer kurzen Zeit. Also heute ist jeder gewohnt, am Strand jemanden im Bikini zu sehen.
Denn das war nicht immer so. Wir blicken zurück. Am 5. Juli 1946 präsentierte Modedesigner Louis Réard in Paris den ersten Bikini. Vorgeführt wurde er von der Nackttänzerin Micheline Bernardini. Sie war nämlich die Einzige, die den Mut aufbrachte, den knappen Zweiteiler anzuziehen. Louis Réards Kreation schlug wie eine Bombe ein. Und tatsächlich sollte sie auf eine reale Bombe aufmerksam machen, auf der anderen Seite der Welt.
Jetzt flammt ferne am morgendunklen Horizont.
Das Bikini-Atoll. Nur 4 Tage vor Louis Réards Präsentation hatten die USA ihre Atombombentests auf den Pazifikinseln durchgeführt. Sie gaben den Namen für den neuen skandalösen Zweiteiler. Er zeigte nämlich den Bauchnabel der Frau öffentlich und das war bis dahin absolut tabu. Verpönt von der katholischen Kirche wurde der Bikini in Ländern wie Spanien oder Italien verboten. Der katholische Dekan in Mannheim, Karl Jung, begründet die zunächst radikale Haltung der Kirche gegenüber dem Bikini so.
Immer wenn es eine Umstellung gibt, da ist die Rolle der Kirche, gute Fragen zu stellen. Schau mal, wie du als Mensch lebst. Wenn das in eine ethische Ordnung auch gut eingebunden werden kann, kann man so einen Weg gehen. Es wurde viel mehr Haut gezeigt und da muss man sich zuerst mal dann dran gewöhnen.
Die Gesellschaft gewöhnte sich tatsächlich daran. Ende der 60er Jahre, im Zuge der sexuellen Revolution, wurde wurde der Bikini neben dem Minirock zum emanzipatorischen Statement. Daran erinnert sich die 74-jährige Autorin Lilo Beil und ihr Ehemann Sigi aus Birkenau bei Weinheim gut.
Das war schon so ein Zeichen, ein Symbol der Selbstbestimmung und der Freiheit und halt auch des Wohlfühlens.
Eine wirkliche Sensation. Wir hatten dann auch schon Fernsehen, dann kamen natürlich abends dann so Bilder, wie dann halt Mode. Hübschen da mit dem neuen Bikini da rumliefen und so weiter. Es war eher so ein bisschen skandalös.
Früher skandalös, heute Alltag. Trotzdem sorgt der Bikini auch heute noch für gesellschaftliche Diskussionen. Darauf macht Kulturwissenschaftlerin Alexandra Regiert vom Bikini-Art-Museum in Bad Rabenau aufmerksam.
Ein ganz wichtiger Punkt ist, sich zu fragen, in welchem Kontext werden denn diese Bilder von Frauen im Bikini gezeigt? Geschieht es im Rahmen einer Werbung für Automobilhersteller oder Elektrogerätehersteller oder ist es eine Reklame für eine Bikini-Bademodenfirma beispielsweise? Das ist auch eine Frage, die müssen wir als Kollektiv gemeinsam beantworten und uns die Frage stellen, ab wann Grenzen denn gezogen werden müssen, damit niemand verletzt wird oder in Verlegenheit gerät.
Und damit sage ich Tschüss. Das war der SWR1 Sonntagmorgen. Ich bin Magdalena Knöller und ich wünsche Ihnen einen schönen, ruhigen Sonntag. Lassen Sie sich's gut gehen.